Und in eurer Nachbargemeinde im hohen Norden in Freiburg. Ihr kennt vielleicht schon meinen Kollegen, den Markus. Ich bin verheiratet mit Svenja und habe eine Tochter, die Jal, die sind heute auch mit dabei. Und es ist sehr schön, bei euch zu sein. Letztes Jahr wart ihr bei uns zum Gemeindefest. Ich weiß nicht, wer dabei war, wer sich noch erinnern kann. Wir hatten es vor ein paar Wochen wieder, da habe ich an euch denken müssen. Von daher schön, mal wieder bei euch zu sein. Und jetzt nicht nur, wenn der Timo hier ist, sondern auch, wenn ihr alle da seid. Ich freue mich. Euer Jahresthema dieses Jahr ist Gehet hin. Und ganz passend dazu habe ich gedacht, wir denken heute ein bisschen drüber nach, wie funktioniert eigentlich Erweckung? Wie baut eigentlich Gott sein Reich? Wie kommt das zustande, worauf wir hoffen, wenn wir hingehen? Und ich habe euch eine kleine Zahl zum Anfang mitgebracht, 0,6%. Und meine Frage an euch ist zum Nachdenken, auf welche Frage ist das die Antwort? Ihr könnt kurz in euch gehen, es ein bisschen sacken lassen. Es hat nichts mit irgendwelchen Fruchtanteilen zu tun, in angeblich gesunden Lebensmitteln. Das ist die Antwort auf die Frage, wie viel sind die freien evangelischen Gemeinden in den Jahren 2013 bis 2021 durchschnittlich gewachsen? Beeindruckend, ich weiß. Etwas weniger beeindruckend, wenn man sich bewusst macht, dass allein letztes Jahr in etwa 2 bis 3 Mal so viele Menschen in Deutschland die beiden Landeskirchen verlassen haben. Ja, also so viel wie es, nicht 2 bis 3 Mal so viele wie da dazugekommen sind, sondern 2 bis 3 Mal so viele wie wir überhaupt in Freikirchen Mitglieder haben. Entschuldigung, viel drastischer. Und das Ganze hat was mit der Zeit zu tun, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit im 21. Jahrhundert, in der die meisten Menschen um uns herum den christlichen Glauben eher uneinsichtig, unverständlich, unattraktiv finden. Zumindest hier in Europa. Weltweit, muss man sagen, ist es die absolute Ausnahme, wie es hier bei uns läuft. Wir sind gewissermaßen die säkulare Insel im religiösen Weltmeer. Es gibt so viele Christen, wie es vor 300 Jahren Menschen gab weltweit. Also das ist gar nicht die Lage, die überall ist. Aber es ist die Lage hier bei uns. Und ich glaube, in solchen Zeiten gewinnen wir als Christen, als Gemeinde Christi, Orientierung, indem wir zurück zu den Anfängen gehen. Zurück dahin, wo es losgegangen ist, zur Apostelgeschichte. Und wir haben bei uns mit den jungen Leuten in den Abendgottesdiensten jetzt im letzten halben Jahr uns eine Weile beschäftigt mit der Apostelgeschichte 2. Es lohnt sich sehr, ich kann es euch ans Herz legen. Und ich habe gedacht, wir gehen da mal heute rein in einen Ausschnitt in die Pfingstpredigt von Petrus. Also eine der ersten großen Predigten und mit dem ersten großen Erweckungsmoment in der Geschichte der Kirche Christi. Und wir schauen uns an, wie Gott seine Gemeinde baut, wie Gott sein Reich baut. Wenn wir uns das Ganze mal vor Augen führen und zurückschauen auf diesen Anfang, dann muss man sagen, dass da, wo wir gerade eingestiegen sind mit der Predigt, die wir in Auszügen gelesen haben, sich eigentlich die umgekehrte Frage zu unserer Situation heute stellt. Heute stellt man sich die Frage, wie kann irgendwie, wo wir so am Schrumpfen sind, es überhaupt wieder wachsen? Damals im 1. Jahrhundert nach Christus muss man eigentlich die Frage stellen, wie kann das sein, dass aus einem so kleinen Haufen verängstigter Anhänger eine Bewegung werden konnte, die explosionsartig das ganze Römische Reich durchdrungen hat. Das ist für Historiker eine ernsthafte Frage. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das sich so schnell durchgesetzt hat, dass 2 Jahrhunderte später das eigentlich Jahrhunderte langsam gewachsene religiöse System der Antike abgelöst war durch diesen christlichen Glauben? Es ist einfach historischer Fakt, dass das Christentum sich ab der Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus, also ab der Zeit der Apostel, wo wir heute sind in unserem Text, explosionsartig verbreitet hat. Und das stellt den geneigten Historiker, ob Christ oder nicht Christ, vor die Frage und vor das Problem, warum? Warum eigentlich? Und man hat versucht, verschiedene Erklärungen zu finden dafür. Die beliebtesten, bei denen man sich irgendwie so eingeschossen hat und auf die man gekommen ist, ist, ja, okay, es gibt so ein paar Eigenarten von den Christen, die damals gelebt haben. Vielleicht könnte was damit zu tun haben. Das erste ist, die Christen starben so gut wie niemand anders. In der ersten Zeit wurden die Christen verfolgt. Man konnte sie sehen in den Kolosseen, wie sie hingerichtet wurden. Und sie starben anders als die anderen Menschen. Sie starben mit Lobliedern auf ihren Lippen. Sie starben gefasst, sie starben mit Hoffnung und das hat Eindruck hinterlassen. Sie starben so gut wie niemand anders. Der zweite Faktor, den Historiker manchmal ins Spiel führen, ist, ja gut, diese christliche Sekte damals, die sich quasi entwickelt hat aus dem Judentum heraus, die war viel inklusiver als alle religiösen und sozialen Systeme damals. Ihr müsst euch klar machen, damals war Religion, also das, was Menschen geglaubt haben, was ganz viel mit Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sippe zu tun hatte. Also in deiner Provinz wurde der Gott angebetet, in Ephesus hattest du die Artemis und irgendwo anders hattest du andere Götter und mein Gott ist besser als deiner. Außerdem wollen wir, dass in unserem Tempel die Gelder fließen und nicht in euren. Es ging um Klassenzusammengehörigkeiten, die Soldaten hatten ihren Gott, die Fischer hatten ihren Gott und man hat ganz viel Trennung gehabt durch Religionen. Und die Christen waren so inklusiv, dass es echt aufgefallen ist, dass es irritiert hat. Wie kann das sein, dass bei den Christen in einem Club Sklaven und Herren zusammensitzen und zusammen essen? Völlig Banane für damalige Verhältnisse. Christen waren inklusiver. Und das Dritte ist, was auch oft ins Spiel geführt wird, Christen kümmerten sich. Die Christen waren dafür bekannt, dass als die großen Krankheitswellen in den Städten ausbrachen, sie ihre Angehörigen gepflegt haben, obwohl sie sich dabei natürlich auch die tödlichen Krankheiten zugezogen haben. Teilweise die Armen, die zum Sterben liegen gelassen wurden, gepflegt haben vor den Städten, die gar nicht zu ihnen gehörten und sich aufopferungsvoll gekümmert haben. Auch etwas, das Anziehungskraft hatte. So, jetzt haben wir darüber kurz nachgedacht. Man könnte meinen, die Frage, warum haben sich die Christen so schnell verbreitet, wäre damit beantwortet. Bis auf den Moment, wo unser Gehirn wieder sich einschaltet und man sich fragen muss, ja, aber warum waren die denn so? Das hatte ja gar keine Vorbilder historisch gesehen. Das heißt, man kann diese Eigenarten ausmachen, aber eigentlich bleibt die Frage unbeantwortet aus Sicht des Historikers. Irgendwie muss man sagen, ja gut, wir können ein Stück weit rangehen, aber es gibt Schwierigkeiten. Was hat das Ganze ausgelöst? Wie kam es denn dahin, dass die Christen so waren? Und unser Text heute gibt uns eine Antwort. Und die Antwort ist, der Heilige Geist begleitete die Botschaft der ersten Christen und traf die Menschen, die diese Botschaft hörten, ins Herz. Ihr habt es vorhin gehört, Apostelgeschichte 2, Vers 37, die Reaktion auf diese Predigt, egal wie eingängig ihr die jetzt gerade fandet, wir gucken gleich noch genauer rein, die Reaktion war, dass die Menschen von diesen Worten bis ins Innerste getroffen waren. Vers 37. Also die Bibel sagt im Prinzip, egal wie eloquent Petrus war, ich würde mal sagen, wahrscheinlich gar nicht so eloquent, der Mann war Fischer, kein gebildeter Gelehrter, kein Rhetoriker für die antiken Verhältnisse. Aber egal wie eloquent er war, für 3000 Leute, die sich bekehren nach einer Predigt, so eloquent ist keiner. Genau gesagt braucht es also etwas anderes, es braucht Gott. Und es braucht drei Sachen, die wir hier sehen, die damals passiert sind, als der Heilige Geist die Botschaft von Petrus und den frühen Christen begleitet hat. Und die schauen wir uns an. Der Heilige Geist trifft unseren Verstand. Er trifft unser Herz und er verändert unser Leben. Das sind die drei Faktoren, die wir uns anschauen möchten. Der Heilige Geist trifft unseren Verstand. Das Erste, was der Heilige Geist durch Petrus macht, wenn ihr euch die Predigt nochmal vor Augen haltet, die wir gerade gelesen haben, womit er anfängt, Vers 22, hört zu, ihr Menschen aus Israel, ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und so weiter, er bringt die Leute ins Nachdenken. Das ist vielleicht nicht das Erste, was Menschen heutzutage mit Christentum in Verbindung bringen. Manchmal vielleicht sogar nicht das Erste, was wir mit christlichem Glauben in Verbindung bringen. Christen gelten ja bei uns heutzutage eigentlich schon als erwiesenermaßen eher nicht so intellektuell, nicht so rational. Naja, die fühlen halt, dass es Gott gibt, da kann man nichts machen. Glaube hat was mit Kopf ausschalten statt einschalten zu tun. Das sind so die Vorurteile. Aber wenn wir zurückgehen und gucken, wie es wirklich war, und wie Petrus an die Sache rangegangen ist, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Die Bibel besteht nämlich konsequent darauf, dass Gott zu erkennen, was damit zu tun hat, den Kopf ein- und nicht auszuschalten. Es fängt mit dem Verstand an. Und das ist übrigens genau das Gegenteil von dem, was damals die Menschen in Jerusalem, zu denen Petrus gerade spricht, vorher gemacht hatten. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Geschichten der Evangelien vor Augen habt, aber Pfingsten und diese Predigt, die wir da gerade lesen, das ist, nachdem Jesus in Jerusalem erst eingezogen ist und als der neue König willkommen geheißen wurde, mit großem Pomp und alle haben sich gefreut, haben gerufen, Jesus, du Sohn Davids, komm, und hatten gehofft, er würde sie von den Römern befreien. Und ein paar Wochen später haben sie ihn ans Kreuz geschrien. Sie haben aus ihrem Bauch heraus entschieden. Und jetzt sind wir nach der Auferstehung und nach Pfingsten und Petrus sagt, okay, wir müssen jetzt nochmal drüber nachdenken, was da wirklich passiert ist und wer dieser Jesus wirklich war. Und das Erste, was Petrus macht, ist, er argumentiert ihnen, warum Jesus einerseits der Messias der Juden ist, auf den sie gewartet haben und den sie einmal kurz in ihm gesehen hatten, Und dann vor allem auch, Vers 36, er argumentiert, dass Jesus Gott selbst ist. Schaut mal, Vers 36, so soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Christus ist der Titel für den jüdischen Messias, den, auf den die Juden gewartet haben, der Befreier. Herr, Kyrios, das ist die griechische Übersetzung damals für das Herr, was die Israelis zu Adonai, zu Gott gesagt haben, um den Gottesnamen nicht aussprechen zu müssen. Petrus ist da schon auf ganz dünnem Eis für den Juden, weil er argumentiert, Jesus ist nicht nur der Messias, Jesus ist Gott. Und es geht ihm bei dieser Argumentation, wie er da unten ankommt, eben nicht um fromme Gefühle, sondern darum, was der Wahrheit entspricht. Und wir sehen das in diesem Text auf zwei Arten. Wir sehen das noch gut zurück, bitte. Da. Wir sehen das in zwei Arten. Das erste ist, er argumentiert für die Juden. Wir sind keine Juden, deswegen überspringen wir das. Deswegen haben wir da ein bisschen was ausgelassen. Er argumentiert anhand der alten biblischen Prophetien, dass Jesus genau der ist, auf den sie gewartet haben. Und das zweite, das was für uns viel nachvollziehbarer ist und was wahrscheinlich auch das ist, was die Christen seit 2000 Jahren eigentlich immer ins Feld geführt haben, ist, er argumentiert, dass tatsächlich die beste Erklärung für all die merkwürdigen Dinge, die damals in Jerusalem passiert sind, die die Menschen mitbekommen haben in den Monaten davor, dass die beste Erklärung dafür ist, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und dass er wirklich der war, der er beansprucht hat zu sein. Die Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung, danach ist da wirklich ein Mann aus seinem Grab gekommen, was natürlich völlig alle Naturgesetze bricht, ist für Petrus nicht eine unangenehme Frage, die es zu vertuschen gilt, sondern es ist sein stärkstes Argument, warum er sagt, ja, ich als Jude glaube, dass dieser Mann Gott war. Ich glaube, Jesus ist der Messias. Ihr müsst euch mal kurz klar machen, was damals in dieser überschaubaren Stadt Jerusalem los gewesen ist vorher. Zuerst die Wunder, die Jesus in den 3 Jahren seines Wirkens überall in Israel vollbracht hat. Riesige Scharen von Menschen haben das mitgekriegt und sind tagelang gewandert, um das mitzubekommen. Das war bekannt, dass Jesus ein Wundertäter war. Dann die spektakuläre Kreuzigung ganz kurz vorher mit der Sonnenfinsternis, 3 Stunden mittendrin. Mit danach anscheinend Totensichtungen ganz in Jerusalem, wie Matthäus uns das in Kapitel 27 sagt. Und jetzt gerade in dem Moment, wo wir in unserer Predigt sind, das Sprachenwunder vom Pfingsten, wo auf einmal die ganzen Juden aus dem ganzen Römischen Reich die Jünger in allen möglichen Sprachen reden hören haben und sich gefragt haben, hey, wie kann das denn überhaupt sein, dass alle sie in ihrer Muttersprache reden hören? Was uns nicht verloren gehen darf heutzutage, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir mit Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen und warum glauben wir das eigentlich, ist, dass die ersten Christen alle davon ausgegangen sind, dass es eben gerade der rationale und der wahre Schluss aus all den merkwürdigen Geschehnissen ist, dass Jesus damals von den Toten auferstanden ist. Und interessanterweise scheint ihnen damals niemand so richtig was zu entgegnen gewusst haben. Du kannst mal auf die nächste Folie gehen. Wir lesen ein paar Kapitel später nämlich eine ganz interessante Begebenheit, wo nicht Petrus, sondern Paulus sich nochmal mit jemandem auseinandersetzt. Diesmal mit Agrippa und Festus, also 2 Regierenden. Und er argumentiert auch wieder, dass das Grab leer ist. Und wir lesen das zusammen und jetzt achtet mal drauf, wie die Reaktion ist. Vers 25. Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, also der Agrippa, dem er gegenübersteht, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Klar, er war in der Nähe von Jerusalem. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du dem Propheten? Ich weiß, dass du ihn glaubst. Und jetzt die Entgegnung. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Das hat er nicht ernst gemeint, das ist Sarkasmus, für alle, die Sarkasmus nicht erkennen können. Aber dem Agrippa bleibt nicht viel übrig, außer zu sagen, ja, keine Ahnung, will ich mich nicht damit beschäftigen. Sarkasmuskarte. Ja? Er kann nicht diese unglaublichen Ansprüche von Paulus irgendwie mit den Fakten widerlegen. Eigentlich hätte er ja als Regierender sagen müssen, nee, Moment, der ist noch in seinem Grab, wir haben ihn bewacht, ich kann sofort Männer dahin schicken, die sind unter römischer Bewachung, das kriegen wir alles geklärt, also das stimmt alles nicht, was du sagst, Paulus, die Chose haben wir schnell über den Tisch. Aber es ging nicht. Es ging nicht, weil niemand es widerlegen konnte. Und deswegen haben die Christen immer wieder deutlich gemacht, nein, wir glauben, das ist der logische Schluss. Das Ganze wird übrigens noch interessanter, wenn man sich klar macht, dass die Juden ausgerechnet die Letzten im Römischen Reich waren, die normalerweise behauptet hätten, dass ein Mensch Gott ist. Versteht ihr, in der griechischen Mythologie, da kann man sich so Halbgötter vorstellen. Ne? Zeus hat sich mal wieder nicht beherrscht, mal wieder irgendeine hübsche Frau gefunden. Okay, kann passieren. Aber im Judentum, die Juden, die als Einzige ganz krass gesagt haben, Gott ist so anders als wir, es gibt nur einen Gott, sich auch nur annähernd mit Gott gleich zu machen, ist Gotteslästerung. Dass die jetzt kommen und sagen, was sollen wir euch sagen, wir haben es auch nicht geglaubt, aber es blieb uns nichts anderes übrig. Der Mann ist von den Toten auferstanden, der hat Wunder getan. Das war Gott, Gott ist Mensch geworden. Das war unglaublich. Und das war der Grund, warum der Heilige Geist damals immer wieder die Menschen neugierig gemacht hat, uns nachdenken gebracht hat und den Verstand getroffen hat. Und ich glaube, das müssen wir uns heute auch bewusst machen. Wenn es auf der Verstandesebene ist, sind wir nicht in der Defensive. Jeder muss aus den Möglichkeiten, die er hat, die richtigen Schlüsse ziehen. Das können wir niemandem ablehnen. Aber Christentum ist nicht verstandesfeindlich. Ja? Unser Glaube beginnt auch mit dem Verstand. Und der Verstand ist für den Heiligen Geist kein fremdes Territorium. Dabei bleibt es aber nicht. Das Zweite ist, der Heilige Geist trifft unser Herz. Wir haben gelesen in Vers 36 und 37 von Apostelgeschichte 2, so soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Das Nachdenken darüber, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist oder nicht und was das dann bedeutet, diese Verstandesebene, ist nicht der Endpunkt von Petrus' Predigt, sondern es ist der Anfangspunkt. Und was danach passiert, ist das, worauf es eigentlich abzielt. Es ist ein wesentliches Element. Der Heilige Geist traf damals die Menschen, die ihn gehört haben und die irgendwann ihm Recht gegeben haben in ihrem Innern, die gesagt haben, ja, das überzeugt mich, bis in ihr Innerstes, bis in ihr Herz. Warum? Weil sie in dem Moment auf einmal verstehen, dass da nicht einfach irgendjemand gestorben ist, sondern dass dieser Mann, der so grausam hingerichtet wurde, für sie gestorben ist. Ihretwegen gestorben ist. Wir müssen gerade in Deutschland kurz darüber reden, dass dieser Vers 36 oft dafür missbraucht worden ist, um die Juden einseitig für Jesus' Tod verantwortlich zu machen. Das ist ein Vers, der immer wieder in der Geschichte der Kirche auch zu unangenehmen, antisemitischen, judenfeindlichen Auswüchsen geführt hat. Aber das ist genau die falsche Lesweise. Der Punkt der Bibel ist ja gerade, dass jedes Volk, auch wir, so mit Jesus umgegangen wäre, wenn nicht schlimmer, wenn sogar schon Gottes heiliges Volk, das so viel pädagogische Arbeit im Alten Testament erfahren hat von Gott, es nicht auf die Kette gekriegt hat, zu erkennen, wer da vor ihnen ist und so allergisch auf ihn reagiert hat. Dass gerade die Juden es waren, die Gott ans Kreuz genagelt haben, ist eigentlich nur die deutliche Warnung, dass niemand eine Chance gehabt hätte, von sich aus Gott anzunehmen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wer das ist, der diese Worte zu den Juden spricht damals. Das ist Petrus. Petrus, der Verräter. Petrus, der Jesus geleugnet hat. Petrus, der bei der Kreuzigung abseits stand und Jesus kaum in die Augen schauen konnte. Petrus hat Jesus für sich sterben sehen. Wir wissen das aus dem Lukas-Evangelium. Wir wissen, dass Petrus in dem Moment, wo Jesus drinnen verhört wurde, im Hof stand und ihn, nachdem er ihn verraten hatte, in die Augen schaut und Jesus sich zu ihm gedreht hat und ihn angeschaut hat. Was Petrus hier den Leuten sagt, ist nicht, ihr habt sein Blut an euren Händen, sondern auch ihr. Jesus ist für uns alle gestorben. Und diese Verständnis, diese Einsicht, dass Gott für mich, auch für dich, auch für mich, für jeden Menschen persönlich Folter, Kreuz und Tod ertragen hat, dass der heilige Sohn Gottes für mich sterben musste, damit ich leben kann. Diese Erkenntnis ist das, was einen einfach nur religiösen Menschen von einem echten Christen unterscheidet. Das ist das, was wir in unseren Liedern singen. Amazing love, how can it be that you, my king, should die for me, singen wir häufiger von Chris Tomlin. Das ist das, was Jesaja vorausgesagt hat, schon im Alten Testament. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Wenn Gottes Geist unser Herz trifft, dann verstehen wir plötzlich, dass wir nicht vor allem Gottes Regeln gebrochen haben, sondern sein Herz. Das ist nicht einfach nur, wir waren die Spielverderber, wir haben ein bisschen nicht was gemacht, sondern wir haben sein Herz gebrochen. Und er war bereit für uns, um es wieder heil zu machen, sich wortwörtlich zerbrechen zu lassen. Er hat uns ja als seine Kinder geschaffen. Er liebt uns ohnegleichen. Und er liebt uns so weit, dass er bereit war, für uns in den Tod zu gehen. Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Botschaft, als einfach nur zu glauben, dass es irgendeinen Gott gibt. Dass ein Gott die Welt gemacht hat. Dass es halt irgendwas Übernatürliches gibt. Das ist eine sehr persönliche Ebene. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Und das ist ein wesentliches Merkmal vom christlichen Glauben. Und das ist ein wesentliches Merkmal von Erweckung. Dass Gott durch seinen Geist bewirkt, dass Menschen diesen Sprung schaffen vom Verstand zum Herz. 30 Zentimeter tiefer. Ein Christ ist jemand, der irgendwann aus tiefstem Herzen mal ausgerufen hat, ich hatte ja gar keine Ahnung, dass du das für mich gemacht hast, Jesus. Das ist die Botschaft, die der Heilige Geist auf unsere Herzen schreibt, wenn er Menschen erweckt. Das ist ein Teil davon, wie Gott Erweckung schenkt. Der Heilige Geist trifft unser Herz. Und das führt uns zum Letzten. Der Heilige Geist verändert unser Leben. Wenn Gott das mit uns macht, wenn diese Erkenntnis, wer Jesus ist und was er für uns persönlich getan hat, unseren Kopf und unser Herz getroffen hat, dann verändert das auch unser Leben. Der Heilige Geist schenkt uns nämlich Vergebung, Freiheit von Sünde und er bringt uns unter die absolute Herrschaft Jesus. Das ist ein großer Lebensstilwechsel für jeden Menschen, dem das passiert. Das erste ist die Vergebung. Die Erkenntnis Jesu, die der Heilige Geist den Menschen gibt, die zeigt uns erstmal ja vor allem, wie furchtbar unsere Sünde ist. Ja? Also das zu checken, in dem Moment, damals als Jude oder heute als Deutscher, es gibt einen Gott und so sehr ist meine Sünde mein Schaden gewesen, dass er, um mich zu retten, so viel leiden musste. Das lässt uns erstmal erkennen, dass es uns schlimmer steht, als wir jemals gedacht hatten. Das Zweite, was es uns erkennen lässt, ist ja aber auch, dass wir geliebter sind, als wir je zu hoffen gewagt hatten. Denn Jesus ist ja für uns gestorben, er hat das ja getan. Er zeigt uns damals am Kreuz in seiner äußersten Form, wie lieb uns Gott hat. Wir haben das vorhin gesungen im Lied über den Vater, der immer wieder zurückkommt, dessen Gnade man nie verspielen kann, weil seine Liebe für uns nie aufhören wird. Nichts kann uns von ihm trennen, wenn wir zu ihm zurück möchten. Er hat nichts zurückgehalten, er wird auch heute nichts zurückhalten. Und deswegen ist es so interessant, dass Petrus hier direkt diesen Juden, die vorher noch Jesus ans Kreuz gebrüllt haben, die Taufe anbieten kann. Die Taufe zur Vergebung der Sünden. Ihr müsst es ja mal klar machen, was die Taufe symbolisiert. Die Taufe symbolisiert die völlige Reinwaschung von jeder Schuld durch Gott. Gott nimmt den Menschen, der getauft wird, er wäscht seine Sünden von ihm ab und er ist völlig rein. Jesus hat uns völlig vergeben und Jesus hat den Menschen damals völlig vergeben, noch bevor ein Hauch einer Lebensveränderung eingetreten war. Die hatten noch keinen einzigen Zehnten gegeben, noch keinmal in der Gemeinde Musik oder Ordnungsdienst übernommen, noch sich nicht mit ihren Schwiegereltern ausgesöhnt, keine Ahnung, was da los war, noch gar nichts. Und die Vergebung ist schon da. Das verändert Leben. Dass die Taufe zu Beginn des christlichen Lebens erfolgt und nicht irgendwann, wenn man einen bestimmten Reifegrad erfolgt hat. Übrigens ganz wichtig, dass ihr das euren Kindern richtig beibringt. Ja. Die Taufe ist keine Belohnung dafür, dass wir es irgendwann gepackt haben. Die Taufe ist das Geschenk Gottes. Christsein bedeutet, sich immer und immer wieder an diese Taufe, an diese Vergebung, an diese Reinwaschung, an dieses Versprechen von Gott erinnern zu dürfen. Ja, du bist rein. Ich habe dich geliebt. Ich habe mich für dich hingegeben. Deine Schuld musst dir keine Angst mehr machen. Du bist nicht mehr von mir getrennt. Und damit hängt das Zweite ganz eng zusammen. Der Heilige Geist schenkt uns nicht nur Vergebung, er schenkt uns Freiheit von Sünde. Wenn Petrus der Menge damals zuruft, rettet euch aus dieser verkehrten Generation. Da meint er damals nicht eine einmalige Umkehr zu Jesus, sondern er meint das gesamte gemeinsame Leben mit Jesus, das sich an diese Umkehr anschließt. Das ist so, wie wenn ihr mit dem Auto eine Wende macht und dann in eine andere Richtung fahrt. Ihr fahrt ja dann weiter, ansonsten würdet ihr euch ja ständig im Kreis bewegen, wenn ihr dabei bleibt, umzukehren. Ja? Also die Umkehr ist eine Lebensrichtungsänderung. Und dieses Leben ist eben nicht mehr wie in anderen Religionen, wenn man wirklich Jesus beginnt, ist durch Angst und Stress und Druck und ich muss genug leisten geprägt, sondern sie ist dadurch geprägt, dass wir jedes Mal, wenn wir scheitern, sagen dürfen, ja, ich habe gescheitert, aber Gott hat mir vergeben und er wird mich niemals ablehnen und deswegen will ich ihm eigentlich gehorchen, auch wenn es diesmal nicht geklappt hat. Versteht ihr, wenn der Heilige Geist Menschen wirklich von Jesus überführt, uns, unsere Nachbarn, unsere Kinder, unsere Freunde, dann wird aus irgendwelchem religiösen Müssen, ich muss in den Gottesdienst gehen und ich sollte am besten eine Krawatte tragen, aus all diesem Druck wird ein Wollen, wird ein Lebensstil, wird ein hoffnungsvolles Vertrauen. Gott ist jetzt schon bei uns und gibt uns seinen Geist. Er gibt uns seine Kraft, seine Heiligkeit, sein Feuer. Sein Gericht kann uns nichts mehr anhaben. Der Heilige Geist gibt uns Freiheit von Sünde und er macht das, er verändert unser Leben in dieser Art, indem er uns unter die absolute Herrschaft Christi stellt. Und das müsst ihr auch noch sehen in dem Text. Diese Frage in Vers 37, was sollen wir tun? Das ist nicht die trockene Frage nach irgendeinem interessanten 5-Punkte-Plan. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Christsein und dem Glauben unterwegs bist. Christ zu werden bedeutet nicht, ah ja, ich habe hier meine verschiedenen Lebensbereiche, Sport, Gesundheit, Familie, Arbeit, Freizeit, Religion und jetzt habe ich eine bessere Religion für den Slot hier gefunden und dann gibt es einen kleinen 5-Punkte-Plan, okay, das sollen wir tun. Das ist nicht die Frage von, was sollen wir tun. Die Menschen haben gerade erfahren, dass sie Gott ans Kreuz gebracht haben und dass er das für sie bereitwillig getan hat. Nein, nein, das ist die bedingungslose Frage danach, okay Gott, wenn es dich gibt und wenn du so zu mir stehst, was möchtest du dann? Was ist dann dein Plan für mein Leben? Wenn Gottes Geist uns von unserer Sünde und von seiner Liebe gleichzeitig überführt, was immer im Gleichgewicht sein muss, es braucht immer beides. Wenn es nur die Überführung von Sünde ist, dann geht man kaputt am Christsein und hat das Gefühl, Christsein führt in die Enge und die Bibel will ich gar nicht aufmachen und die Gemeinden, die machen mich immer so kaputt und warum sind wir so konservativ? Und wenn man immer nur in die Freiheit geht, dann wird man blind für die eigenen Probleme und die Gnade wird billig und man versteht hinterher gar nicht mehr, was man da sagt, wenn man sagt, Gott hat mir vergeben, weil wovon eigentlich, weil ich bin ja gar nicht schuld, weil ich kann ja nichts dafür, dass ich in diese Familie geboren wurde und. Wenn das zusammenkommt, die Überführung von Sünde und die Überführung von der Liebe Gottes, dann fangen wir an, unsere Vorbehalte, unsere kleinen Sternchen im Vertrag mit Jesus abzulegen. Dann fragen wir nicht mehr, Jesus, was soll ich mit dir machen? Sonntags zwischen 10 und 14 Uhr, das ist so ungefähr der Slot, den ich mir gerade vorstellen kann. Sondern fragen wir, okay, Jesus, was soll ich denn tun? Wie soll ich dir auf der Arbeit dienen? Wie soll ich meine Familienbeziehungen leben? Wie soll ich mich um meine Nachbarn kümmern? Wie soll ich mein Leben, das Leben, das du mich gestellt hast, mit Arbeit, mit Familie, mit Eltern, mit Kindern, mit Geschwistern, wie soll ich dieses Leben leben? Und dann fangen wir an, Jesus in seinem Wort nicht nur dann gehorsam zu sein, wenn es praktisch ist, wenn es dasselbe ist, was unsere Mehrheitsgesellschaft eh möchte. Ja, wir sind auch für soziale Gerechtigkeit als Christen. Super, kein Problem, werdet ihr nie Kritik für ernten. Sondern auch dann, wenn wir es vielleicht nicht möchten. Wenn wir andere ethische Vorstellungen haben. Darüber, was Ehe bedeutet. Darüber, wie man mit Kindern und Erziehung umzugehen hat. Keine Ahnung, wo ihr vielleicht mit euren Nachbarn oder der Familie schon angeeckt seid. Wenn Jesus uns davon überführt, dann wollen wir einfach ihm nachfolgen, so gut wir können. Er soll Herr sein, wir nicht. Das bringt uns zurück zu unserer Anfangsfrage. Wir haben uns klar gemacht, wie Gott damals die erste Weckung gegeben hat. Ist euch wahrscheinlich gar nicht mehr aufgefallen, weil wir so klar praktisch irgendwie in dieser Predigt unterwegs waren, aber diese einzelnen Punkte, die in dieser Predigt von Petrus drin waren, das ist das, wie damals 3000 Leute in einem Schwung zu Gott gefunden haben. Keine großen emotionalen Geschichten, keine fancy Wunder, außer im Sprachenwunder vorher. Vor allem einfach, dass Menschen im Verstand getroffen wurden, ins Herz getroffen wurden und ihr Leben geändert haben. So sieht Erweckung aus. Das ist, wie die Bibel uns beschreibt, wie Gott seine Gemeinde damals im ersten Jahrhundert nach Christus gebaut hat. Und ich glaube, das ist so, wie Gott auch seine Gemeinde heute noch baut. Gottes Geist wirkt, wo er will. Darüber müssen wir uns klar sein. Das hat Jesus uns damals schon gesagt, in Johannes 3. Das heißt, Erweckung ist für uns nicht machbar. Wir können nicht sagen, jetzt haben wir gesehen, wie es damals war, dann argumentiere ich jetzt genau wie Petrus und dann gibt es auch hier in Kanan endlich die Erweckung, auf die wir warten seit 2 Jahren. Aber wenn wir in die Geschichte der Kirche gucken, dann sehen wir auch, dass Gott keine Lieblingskinder hat, sondern dass er immer an allen Zeiten und an allen Orten immer wieder bereit war, Erweckung zu geben. Mal in dieser Denomination, mal in jener, mal in diesem Ort, mal in jenem. Aber was, glaube ich, immer die Konstante dabei war, auch wenn man nie wusste vorher, wo es passieren wird, ist, dass es eine bestimmte Botschaft, ein bestimmtes Leben gibt, hinter das sich Gott mit seinem Heiligen Geist stellt. Nämlich dieselbe Botschaft, die damals gepredigt worden ist und dasselbe Leben wie damals in der frühen Gemeinde. Und wenn wir selbst erleben wollen, dass Gott vielleicht auch in unserer Zeit Erweckung gibt, wenn wir Gott darum bitten wollen, dass er das macht und dass er auch Deutschland nochmal aus seiner Gnade Erweckung schenkt, damit wir demnächst nicht 0,6% Wachstum während die Kirchen eingehen haben, dann sollten wir uns darüber klar sein, dass es auch heute wieder nur diese Botschaft und dieses Leben ist, das uns als Gemeinde ausmacht. Wenn wir uns Erweckung wünschen, dann ist das die Botschaft, die unsere Gemeinde, die unsere Generationen, die unsere Arbeit mit den Kindern, unsere Kontakte zu den Nachbarn, unser Leben auf der Arbeit und zu Hause prägen muss. Da müssen wir dran festhalten. Und ich wünsche mir das für mich selber und ich wünsche mir das für uns, dass das die Botschaft ist, die mich und mein Leben prägt und die euch und euer Leben prägt. Und dafür möchte ich noch beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus, wer sind wir, dass du, unser Gott, für uns Mensch geworden bist und an unserer Stelle den Zorn Gottes getragen hast? Wir sind so froh über dein Erbarmen und deine Größe und ja, auch über deine Stärke, dass du den Tod besiegt hast für uns und kein armes, wehrloses Opferlamm warst. Herr, wir haben gesehen, wie du damals in der Apostelgeschichte so viele Menschen zum Glauben gerufen hast. Und wenn wir jetzt umgucken, dann sehen wir hier und da zarte Pflänzchen von Glauben in unseren Gemeinden, in unseren Nachbarschaften, in unseren Freundschaften. Aber wir sehen auch, dass unser Land und dass der ganze Westen eigentlich sich sehr schwer tut mit dir und deiner Botschaft. Und wir wissen um unsere Vergehen als Gesellschaft, als Volk. Wir wissen darum, dass wir dir nicht treu sind. Wir wissen, dass wir dir aus der Spur laufen. Aber wir wissen auch, dass du gnädig bist. Und deswegen bitten wir dich, erbarm dich über uns. Erbarm dich über uns als deine Gemeinden, dass wir dir treu sind, dass wir dir treu werden, wo wir es nicht sind, dass wir dir treu bleiben, wo wir es schon sind, dass wir deine Botschaft verkündigen, dass die Kinder, die du uns schenkst, von vornherein dich so kennenlernen, wie du bist und nicht, wie du nicht bist, dass sie festen Glauben finden. Und schenk doch, dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Regierenden, dass unser Volk umkehrt und dich findet und auch einmal Erweckung stattfindet. Wir beten um deine Gnade. Amen.